Nietzsche hat ja gesagt, die literarische Begegnung mit Dostojewski war der Glücksfall oder ist der, war der Glücksfall meines Lebens. Vielleicht empfinden manche das von Ihnen auch so. Die literarische Begegnung mit Dostojewski ist der Glücksfall meines Lebens. Nietzsche hat dann in seiner bescheidenen Art hinzugefügt, Dostojewski war der einzige Psychologe, von dem ich etwas zu lernen hatte. Vielleicht können wir ja auch nicht nur vom Psychologen Dostojewski etwas lernen. Heute Morgen geht es also um das Hauptreferat zum Thema Nur die Wahrheit macht den Menschen frei. Und ich hatte gestern Abend ja schon gesagt, dass wir uns sehr freuen, dass Frau Professorin Harres dazu heute zu uns sprechen wird. Sie ist Professorin für slawistische Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte in Leipzig und seit Herbst letzten Jahres Vizepräsidentin der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste zu Salzburg. Und ich möchte keine große Rede halten, sondern ich habe eine Frage noch, bevor Sie mit Ihrem Referat beginnen. Und zwar, woran liegt es, dass Sie sich so intensiv auch in Ihrem wissenschaftlichen Leben mit Dostojewski beschäftigt haben? Und dann übergebe ich das Wort an Sie. Vielen Dank.
Ganz wunderbar. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich war offensichtlich schon vor Jahren mal hier, noch von Frankfurt am Main aus. Also da ich seit 2007 in Weimar wohne, muss es schon eine ganze Weile her sein. Aber ich tingele gerne durch die Welt und spreche über Dostojewski, ganz besonders auch zu Menschen, die keine Literaturwissenschaftler sind, einfach sich einfach für Literatur interessieren, und ich weiche der Frage nicht aus, ich komme gleich zu Dostojewski. Und wenn Sie auch noch den christlichen Glauben mitbringen, dann ist das eine gute Kombination, und deswegen habe ich auch dieses Thema so eindeutig gewählt. Also um es vorab zu sagen zu der Frage, ich habe Dostojewski 15 Jahre alt, ist schon ein paar Wochen her. Und da habe ich Dostojewski das allererste Mal gelesen in einem Dänemark-Urlaub, der sehr verregnet war. Und ich hatte die Erniedrigten und Beleidigten, den Roman, dabei. Und ich war wie erschlagen. Und zwar hatte ich sofort diesen Eindruck, hier versteht dich jemand? Also nicht nur, dass ich das nachvollziehen konnte, sondern Dostojewski war mein Freund. Er konnte mir beistehen, er konnte mir eine Lebenssituation aus Unausgegorenheit mit 15, Dauerverliebtheit, Sinnkrisen, er konnte das so ganz genau festhalten. Vor allem das Wichtigste, die wichtigste Botschaft war, die Krisen dürfen, die müssen sein, dass man an ihnen auch wachsen kann. Und es gehört alles zu mir, auch finstere, unsichere, ängstliche Gedanken, aber auch die Euphorie. Und an Emotionen ist Dostojewski wahrhaftig nicht arm. Das haben Sie ja auch gestern schon hören dürfen in dieser wunderbaren Lesung. Und die böse Geschichte ist eine meiner Lieblingserzählungen von Dostojewski. Ich wusste nicht, dass sie da gestern gelesen wird. Und wir können gerne nach meinem Beitrag über die Brüder Karamasow beziehungsweise über Dostojewskis Glauben, wie er sich in seinem Vermächtnis äußert, gerne darüber sprechen, wie es sein kann, dass jemand, der die böse Geschichte geschrieben hat, die Sie ja gehört haben, und einen solchen Roman wie seinen letzten, wie das zusammengeht, wie passt das in die Gesamtpoetik des Autors? Und ich werde Ihnen dann sagen, es passt sehr, sehr gut. Die Bedeutung Dostojewskis als Künstler, er wird 200 Jahre alt, die ganze Welt feiert, er ist der meistgelesene russische Autor im Ausland, er erfreut sich auch in Russland größter Beliebtheit. Wladimir Putin hat angeordnet, dass ein Staatsakt zu Dostojewskis Geburtstag am 11. November stattfinden wird. Viele Menschen meinen, Dostojewski für sich benutzen zu können. Ich unterstelle Putin nicht, dass er vielleicht auch ein guter Dostojewski-Leser ist, aber als Staatsmann hat er andere Interessen. Und trotz alledem, also wir sehen eine muntere Auslegung, und ich habe immer meine ganz eindeutige Auslegung von Dostojewski. Ich gehe immer von seinen Texten aus. Seine Biografie ist sehr interessant, er ist ein sehr interessanter Mensch gewesen. Wir können gerne auch in der Diskussion einiges vertiefen, aber ich gehe von seinen Texten aus, und ob es Dostojewski, ob der mal gemein war zu einem Kellner in Dresden oder ob er seiner Frau, seiner Zweiten irgendwas zugemutet hat und so, das mag gewesen sein. Er war eben ein Mensch, und manche wollen ihn nur als Propheten. Und die sagen, die nichts mit der christlichen Kirche am Hut haben, die sagen, na, er ist der beste Beweis dafür, dass das Christentum nicht zu leben ist. Das denke ich nicht, und ich hoffe, Sie denken nach diesem Vortrag auch anders, falls Sie sowas in Ihrem Hinterkopf hatten. Also die Bedeutung als Künstler genoss Dostojewski von seinem Frühwerk an. Das setzt 1846 ein mit dem Briefroman Arme Leute. Und seine Erfolge setzen sich erstmal fort. Er ist ganz jung, bis 1849, das ist das Frühwerk, eine sehr moderne Phase, die Welt als Absurdum zeigt, Petersburg als einen großen Apparat, eine Maschinerie, die den einzelnen Menschen zermalmt. Der Mensch ist ohnmächtig, er hat Angst. Und es gibt keine Rettung. Es ist, manche Erzählungen erinnern sehr an Kafka, aber Kafka kam später. Also der Doppelgänger und Kafkas Verwandlung, der Beginn, ist sehr, sehr ähnlich. Also diese Ohnmacht, die Dostojewski zeigte als junger Autor, die war schon, also sein Lesepublikum hat ihn immer geliebt. Unterschiedlich waren die Kritiker, die das als Beruf machten, eine Literatur auszulegen und anzupreisen, die sie selbst nicht verstanden. Aber das nur am Rande. Also Dostojewski wird dann 10 Jahre im Zuchthaus und dann in Sibirien sein. Von 1849 bis 1859 ist er raus aus dem literarischen Geschäft. 1859 darf er zurück nach St. Petersburg. Er wird sich zeitlebens bei der Polizei melden müssen, als politischer Häftling, ehemaliger. Und er wird noch 2 weitere Werkphasen haben, das Übergangswerk von 1859 bis 1865. Das ist ein Werk, das an Gogol anschließt und die Welt vom Teufel beherrscht sieht. Und die Komik, die Sie gestern von Elsässer Feist, genau, den Vornamen wollte ich nicht nennen, weil ich einen anderen erfunden habe für Sie, Frau Elsässer Feist und von Herrn Dr. Fink gehört haben, diese Komik einer nicht nur unangenehmen Situation, sondern einer absolut destruktiven Weltordnung, die hier gezeigt wird. Die Komik ist dem geschuldet, dass es noch keinen Gott gibt in dieser Welt, in dieser Werkphase. Es gibt den Teufel, der seine Macht entfaltet, und Hegel hat in seiner Ästhetik geschrieben, der Teufel wäre absolut unästhetisch. Es gibt aber eins, womit man dem Bösen begegnen könnte in der Literatur, und das sind alle Kategorien des Lächerlichen. Also diese unglaubliche Ironie, die Groteske, die einfache Komik, all das ist ganz, ganz typisch für das Übergangswerk, wo es auch keine Lösung für die Menschen gibt. Also der einzig gute Mensch, das konnten Sie gestern hören, das ist die Mutter von Pseudonimow. Diese Frau, die, vor der sich Pralinski nicht schämen muss und der er trotzdem keinen Dank zollt. Das heißt, im Übergangswerk sind schon einzelne Figuren, die religiösen Gestalten des Spätwerks ab 1866 einnehmen. Aber so viel erstmal dazu. Wir können gerne zum Vergleich dieser Texte später etwas sagen in der Diskussion. Dann folgt das Spätwerk, das hebe ich mir jetzt noch auf. Ich will noch was sagen zu der Bekanntheit Dostojewskis. Also in Russland war Dostojewski, der nur 59 Jahre alt wurde, immer von seiner Leserschaft hoch geschätzt, sehr verehrt. Die Kritiken haben ihn mal, heute würde man sagen, gehypt. Dann haben sie ihn völlig fallen lassen, es hat den Lesern nichts geschadet, sie haben ihn trotzdem gelesen. Reich Ranitzky sagte ja mal, gerade die negativen Kritiken bringen die vielen, vielen Leser ein. Und das war ganz genauso bei Dostojewski. Und also die Liebe war zu ihm war so groß, als er beerdigt wurde 1881, sind sage und schreibe 100.000 Menschen dem Sarg durch St. Petersburg gefolgt. Der Sarg wurde getragen von Studenten. Das war seine, die jungen Leute waren seine größte Anhängerschaft, die das auch sehr deutlich zum Ausdruck brachten. Und also es war ein also praktisch auch ein Staatsakt, diese Beerdigung. In der ganzen Welt konnte Dostojewski bald schon wahrgenommen werden, und das verdankt er einem Franzosen, Eugène Melchior de Vauguet. Vauguet war Diplomat in St. Petersburg, er war selbst Schriftsteller, er arbeitete an der Botschaft, war mit einer russischen Frau verheiratet und hatte alle namhaften russischen Schriftsteller zu dieser Zeit in den 1870er und 1880er Jahren persönlich kennengelernt. De Vauguet wird so beeindruckt von den Russen sein, die er ja auf Russisch lesen kann, weil er sehr gut Russisch konnte, dass er eine Artikelserie schreibt für Frankreich. Le Roman Russe, der russische Roman. Die wurde über Jahre hinweg in Fortsetzungen in Frankreich publiziert und dann 1886 als Buch herausgegeben. Die besondere Rolle dieser Romandarstellung, die obliegt Dostojewski und Tolstoi. Aber auch Gogol, Puschkin und so weiter, also die Turgenev, sie werden alle vorgestellt. Aber erstmal, warum macht de Vauguet das? Warum preist er diese russischen Romanciers und ihre Werke so an? Er sagt einleitend, der westeuropäische Roman, gerade der französische, die sind am Ende. Sie zeigen den Menschen mit wissenschaftlichem Interesse. Sie sind kalt wie Flaubert, der ja die Impassibilität, die Leidenschaftslosigkeit in Madame Bovary unter Beweis gestellt hat. Émile Zola, der große Naturalist, alle schauen sie von außen ganz objektiv auf den Menschen. Er ist rein von wissenschaftlichem Interesse und ist darüber völlig erkaltet. Der Zugang zum Menschen ist vorbei, und de Vauguet war sehr religiös. Und er sagt, und jetzt kommt der russische Roman. Und der russische Roman zeigt den ganzen Menschen, den ganzen in sich vielschichtigen Menschen in unerträglichen Lebensbedingungen. Und er zeigt aber auch, wie Heilung eintreten kann. Und also was passiert? Le Roman Russe wird sofort ins Deutsche übersetzt, dann sofort ins Englische und gerät darüber auch in die USA, also nach Nordamerika. Übersetzungen kommen auf seit Mitte der 1880er Jahre. Ins Französische, ins Deutsche, ins Englische. Man kann die Werke lesen, und das Nietzsche-Zitat zeigte, dass ja Nietzsche hat Dostojewski diese Werke, die Aufzeichnung aus einem Kellerloch, hat er auf Französisch in der Schweiz erworben. Und er hat also zunächst in französischer Übersetzung Dostojewski gelesen. Die Wirkung ist bahnbrechend. Von da ab, also ab der zweiten Hälfte der 1880er Jahre, werden Dostojewski und Tolstoi wie als Bestseller gelesen. Also das heißt, von da ab kennt die ganze Welt, ob in Südafrika, in Asien, in Kanada, kennt man die russischen Autoren. Tolstoi lebt noch bis 1910. Das heißt, wenn ein Tolstoi, der späte Tolstoi, schreibt oder in den Zeitungen Aufrufe gegen die Hungerkatastrophen in Russland startet, wendet er sich an die Weltöffentlichkeit. Und die Spenden kommen auch aus den USA, die riesigen Schiffe mit den Weizenladungen und so. Also das ist was anderes, aber Dostojewski, das müssen wir wissen, schrieb für ein russisches Publikum. Das bis 1881 war da von ihm nichts übersetzt oder so gut wie nicht, ich weiß es nicht. Aber diese große Übersetzertätigkeit tritt ab Le Roman Russe, ab Mitte der 1880er Jahre ein und fand kein Ende. Also nur dadurch konnte sich dieser Name so verbreiten. Und ein Sigmund Freud, der seinen verheerenden Aufsatz Dostojewski und die Vatertötung 1928 veröffentlichte, konnte die Piper-Ausgabe benutzen, um die Brüder Karamasow zu lesen und zu vergewaltigen. So viel dazu. Also wir verdanken diesem französischen Diplomaten diesen schnellen Siegeszug um die Welt. Und insofern konnten auch die modernen Autoren des 20. Jahrhunderts, James Joyce, Virginia Woolf, sich an Dostojewski orientieren. Er ist der Erste, der den inneren Monolog, die erlebte Rede, den Bewusstseinsstrom ästhetisiert hat. Das gab es vorher nicht. Also Dostojewski ist auch ein sehr moderner Autor von seinem Darstellungsverfahren her. So weit, so gut. Und wie gesagt, für mich war er die Entdeckung und für mich ist er bei jedem neuen Lesen oder gestern Hören wieder eine Entdeckung. Und auch einen Vortrag zumindest im kreativen Chaos geschaffen zu haben, bedeutet gerade bei dieser Thematik hier auch für mich ein in mich gehen, zu überprüfen, wie sieht es aus mit diesen Glaubensfragen, die haben mich ja immer schon mit in meinen 20ern beschäftigt. Jetzt bin ich um einiges älter, ich habe viel erlebt und die Fragen, meine Antworten waren schon vor ein paar Jahrzehnten durchaus richtig, also auf diese Werke und auch meine Bibellektüre hat gestimmt. Aber der Mensch entwickelt sich und man muss doch immer und immer wieder um die Wahrheit kämpfen. Also ich habe mich ja auch emotional selbst bedient, das muss ich so sagen. Und ich fange jetzt endlich an. Also, die Wahrheit wird euch frei machen. Ein Wort aus dem Johannesevangelium, dem 8. Kapitel. Und ich habe Dostojewskis Selbstverständnis als Künstler darunter gesetzt und im Grunde genommen, das wusste ich noch nicht, als ich vor Monaten diesen Titel durchgegeben habe, dass ich mich ganz auf die Brüder Karamasow konzentrieren werde. Sie sind einfach das Werk, in dem sich Dostojewski so stark mit Erlösung und Versöhnung befasst hat. Und nur durch Erlösung und Versöhnung kommt der Mensch zur Wahrheit. Also, dass ich mich für dieses letzte Werk entschieden habe. Das Spätwerk umfasst 5 große Romane, es setzt 1866 ein mit Schuld und Sühne, davon haben wir gestern gehört. Diese Übersetzung gefällt mir besser, in der Diskussion kann ich sagen, warum. Und ich zähle sie nicht alle auf, der letzte sind die Brüder Karamasow von 1879 bis 80, 1300 Seiten. Ein Fragment, ja, es ist ein Fragment, der erste Roman heißt es im Vorwort und Pierwi Roman im Russischen und dann wird versprochen ein Glavny Roman, ein Hauptroman, der sollte sich an das anschließen, was uns vorliegt, aber Dostojewski ist ganz plötzlich verstorben, es liegen nur ein paar Aufzeichnungen vor, da können Sie mich gerne dann danach fragen. Aber wir haben nur den ersten Roman und es ist aber genügend, um darüber einen Vortrag zu halten. Dostojewski zeigt in seinem Spätwerk, wie Gott in Jesus Christus wirkt. Und diese Wirklichkeit Gottes ist die Wahrheit, in der wir Menschen leben können, in einem fortlaufenden Prozess. Und diese Wahrheit bringt uns Freiheit, Licht und wahres Leben. Das möchte ich erstmal vorausschicken. Dostojewski schafft keine Idyllen, er schafft zerrissene Welten voller Gewalt und er schafft zerrissene Menschen, die das kaum ertragen können und immer wieder vor der Entscheidung stehen, wie begegne ich all dieser Zerstörung, beziehungsweise der Großteil der Figuren macht mit. Das ist immer schon das Einfachste gewesen und wir werden anhand der Stadt Skotoprigonjewsk, eine Provinzstadt, sehen, dass all diese braven Provinzbürger im Grunde eine ganz böswillige Existenz führen, von der sie selbst überhaupt nichts wissen. Das hinterfragen sie alles überhaupt nicht. Also, Dostojewski meint mit Freiheit in seinem Spätwerk nicht Unabhängigkeit, dass jeder von uns machen kann, was er will, sondern Freiheit bedeutet, ich übergebe mich Gott. Gott wirkt durch mich und dadurch werde ich frei von allem, was mich von außen bestimmt. Also Ziel ist die Aufhebung der Entfremdung. Ich vertiefe das gleich. Was Dostojewski dieser zerrissenen, bösen, zerstörten Welt entgegenhält, das ist der neue Mensch. Der Mensch kann ein neuer Mensch werden. Das wird ihm nicht für die Zukunft verheißen, dass das irgendwann einmal eintritt, sondern es ist jetzt möglich, es ist von jetzt auf gleich möglich. Und die Wahrheit erwerben wir aber nicht für immer. Das ist nicht unser Besitz und auch Glauben ist kein Besitz, den man hat, sondern ein Vorgang, den der Mensch fortwährend pflegt, eine Haltung, in die er sich in dauerhafter Verbindung mit Gott einstimmt, in die er sich einübt, ein Leben lang. Es ist der Vorgang der Nachfolge Jesu. Das wichtigste Evangelium für Dostojewski ist das Johannesevangelium, das in seiner sehr mythischen, symbolhaften Sprache das zusammenfügt, was im russisch-orthodoxen Glauben die höchste Priorität besitzt, Jesus Christus, Mensch und Gott. Das ist das Wichtigste für den, ich betone, russisch-orthodoxen Glauben und die bis heute bekreuzigen sich die Altgläubigen mit zwei Fingern, Mensch und Gott, nicht mit der heiligen Dreifaltigkeit, Mensch und Gott. Also Gott ist hinabgestiegen zu den Menschen, Fleisch geworden in Jesus Christus und uns so begegnet, Mensch und Gott. Das ist ganz entscheidend in der russischen Orthodoxie. Der Evangelist Johannes geht davon aus, dass der in sich abgestorbene Mensch, der zerrissene Mensch, der liebesunfähige Mensch deshalb leidet, weil er sich von Gott und seinem göttlichen Kern entfernt hat. Damit wird er zur toten Seele. Das ist so ein Leitmotiv in der russischen Literatur, auch schon bei Nikolai Gogol. Dass dieser zerrissene Mensch aber geheilt werden kann, indem er der Wahrheit folgt, indem er frei wird. Und es gibt ja diese zwei Unterscheidungen, Freiheit von und Freiheit um zu. Jetzt spreche ich erstmal, wovon der Mensch frei wird. Er wird frei vom Verhaftetsein an den Schein dieser Welt, von den Illusionen, die er von sich selbst hat, von seiner Vergangenheit und dem Kreisen um seine Verletzungen, also von all dem, was ihm von außen vorgegeben wird, rundum von der Fremdbestimmung. Davon wird der Mensch frei. Frei kann er überhaupt werden durch die Erfahrung der Liebe Gottes, eines von Liebe erfüllten Lebens, wie es ihm in Jesus Christus begegnet, wie es im Johannesevangelium begegnet. Gott ist die Quelle wirklichen Lebens. Jesus als der Weg, die Wahrheit und das Leben, als das Licht der Welt, führt den Menschen in eine besondere Weise der Existenz, die er tagtäglich erleben und auskosten kann. Wir brauchen diese symbolische Sprache, die Dostojewski auf die Brüder Karamasow überträgt, Mensch und Gott, Gott und Mensch. Wir brauchen sie, um über die Wirklichkeit zu sprechen, die die Welt transzendiert. Das Johannesevangelium ist ein Lesedrama, das in großen Dialogszenen zeigt, wie Menschen den Prozess der Entscheidung für oder gegen Gott durchlaufen. Und die Leser werden aufgefordert, sich mitzuentscheiden. Auch in Dostojewskis großen Romanen, die starke Dialogszenen enthalten, geht es um die Entscheidung für oder gegen die Nachfolge. Kleine Anmerkung an die, die Dostojewski und die Forschung etwas kennen. Es gibt den russischen Forscher Michail Bachtin, der sagte, Dostojewskis Romane wären polyphon gewesen. Wir haben viele Stimmen in diesen Romanen und diese Stimmen sind gleichberechtigte Meinungen. Das ist falsch. Wir haben eine göttliche Weltordnung im Spätwerk, die lässt sich nachweisen an den Texten. Das heißt, es gibt viele Meinungen, aber nur wenige sind richtig davon. Und die falschen Meinungen werden ad absurdum geführt. Das ist also die berühmte Polyphonie-Theorie ist falsch. Die Wahrheit, um die es Johannes und auch Dostojewski geht, die Wahrheit ist keine logische Schlussfolgerung. Sie ist die Wirklichkeit Gottes. Sie schenkt dem Menschen Klarheit über sich selbst. Und jetzt komme ich zur Freiheit um das und das zu machen. Der Mensch ist frei, das heißt, er ist zu sich selbst gekommen. Er hat es nicht mehr nötig, für sich selbst zu werben, wie ein Pralinski. Er hat es nicht mehr nötig, sich am Besitz, am Ruhm, am Schein festzuklammern. Er lebt im Licht und er gibt das Licht weiter. Das klingt alles jetzt erstmal wunderschön. Es ist wunderschön, jetzt kommt aber das große Aber. Was dem entgegensteht, ist eine tiefe Angst. Die Angst zurückzuführen auf die Verheißung der Paradiesschlange, ihr werdet sein wie Gott. Die Menschen fallen darauf herein. Und damit setzt die Angst ein, denn dieses aufgeblähte Ich weiß unbewusst immer so sein wie Gott, das geht nicht und man muss kompensieren und kompensieren und kompensieren, um zu zeigen, wenigstens in meinem Leben bin ich das Zentrum, ich entscheide. Also eine tiefe Angst. Dostojewski hat die Macht der Angst von seinem Frühwerk an sehr gut verstanden und in all ihren Erscheinungsformen gezeigt. Im Spätwerk ist es so, dass die Angst aus den Menschen eine Zerrgestalt macht, die sich selbst nicht mehr kennt. Die Angst zwingt den Menschen eben, sich von äußeren Dingen, Personen und Kräften bestimmen zu lassen. Ohne diese Fremdbestimmung meint der Mensch, es nicht länger aushalten zu können und leidet weiter und weiter. Dostojewski erkennt Jesus als den Menschen an, in dem Gott zu den Menschen kommt, sich auf die Suche nach den Menschen begibt. Dafür ist er Fleisch geworden. Er begibt sich auf die Suche nach den Menschen und ganz spürbar in allen großen Romanen, aber hier in den Brüdern Karamasow ganz besonders. dieses Kommen Gottes, das ist wichtig bei Johannes und wichtig bei Dostojewski, wird zu keinem Strafgericht, wie Johannes der Täufer einem das so schmackhaft machte, sondern das Kommen Gottes führt in eine Gemeinschaft, die den Menschen heilt. Die Gleichnisse von der Gottesherrschaft sind ein eindringlicher Appell Jesu, dem Wirken Gottes Raum zu geben. Wir müssen ihm Raum verschaffen und wir müssen Räume aufsuchen, wo wir dieses Wirken spüren. Oft ist unsere, ich spreche immer von der Batterie, unser Geist, die Batterie ist nicht richtig aufgeladen, aber es gibt Räume, es gibt Menschen und es gibt vor allem Gott, der uns auflädt. Die Gleichnisse sprechen von dem Wiederfinden des Verlorenen, von der Sündenvergebung, Heilungen und Dämonenaustreibungen, dem künftigen Heilwerden der gesamten Schöpfung, der bedingungslosen Hinwendung zum Nächsten. Da ist Johannes ganz besonders stark. Liebe, Bruder und Schwester, also Liebe zu den Menschen, Hinwendung für die anderen Dasein, das ist auch schon im Brudergedanken in unserem Titel enthalten. Bruder und Schwester, das sind nicht nur die leiblichen Geschwister, sondern alle Brüder und Schwestern. Jesus predigte mit Vollmacht. Durch seine Gesetzesauslegung stellt er den Willen Gottes wieder her. Dadurch wird der alte Bund zur neuen Ordnung für das Gottesvolk der Heilszeit. Und in der Offenbarung des Johannes heißt es, siehe, ich mache alles neu. Die Offenbarung des Johannes ist auch ein ganz wichtiges Buch für Dostojewski in all seinen großen Romanen. Nun kommen wir zur Lage in Russland. Wir schauen mal, wie sich diese Herausforderung, denn das ist alles nicht einfach, wovon ich gerade gesprochen habe, und Sie wissen das alle, ich auch. Jetzt sehen wir mal, wie die Lage in Russland war, vor deren Hintergrund Dostojewski seine großen Romane konzipierte. Dostojewski sah die Schwäche seiner Zeitgenossen in der Intelligenzia, ihre Selbstüberhebung, ihre Ablehnung des Glaubens aus Hybris, ihre Gier nach Bereicherung, wobei der angestrebte Reichtum zum Gottesersatz, zum Götzen wird. Je undurchdringlicher, je unbegehbarer dieser Irrweg ist, desto tiefer wurzelt die Angst und muss immer weiter kompensiert werden. Europa hält Dostojewski für längst verloren. Europa, für die russische Intelligenz ja sehr attraktiv, ist die große Gefahr, die von diesem Vorbild ausgeht. Dostojewski zeigt das vor allem in apokalyptischen Träumen, da hat er sehr viele gestaltet. Einzig durch die Gemeinschaft mit Gott, sagt Dostojewski, kann Russland heil werden und er warnt vor all dem, was Russland bedroht. Und dieser Glaube wird im russischen Volk gelebt. Das ist ganz wesentlich. So wie gestern die Mutter von Pseldonimov. Die Menschen aus dem Volk leben den Glauben. Auch dafür werden immer wieder Figuren gestaltet. Dostojewski appellierte an seine Leser, und die gehörten natürlich der Intelligenz ja an, der Großteil der Bevölkerung war analphabetisch. Dostojewski appelliert, den Irrweg zu verlassen und mit Gott zu gehen. Jesus als den Weg zu sehen, auf dem sie sich in der Welt zurechtfinden können. In seinem letzten großen Roman, den Brüdern Karamasow, liefert Dostojewski die Synthese seines Spätwerks. Er zeigt einerseits den Handlungsraum, eine normale, banale, hinter der Fassade verdorbene Welt, die von der Poschlost gezeichnet ist, das ist ein unübersetzbarer Begriff im Russischen, das ist all das, wirklich das banale, unerträgliche, langweilige, und diese Langeweile, die die Menschen in ihrem sinnlosen Leben verspüren, muss natürlich mit irgendwelchen Aufgeregtheiten dann kompensiert werden. Also eine verdorbene Welt, die Stadt Skota-Prigonjewsk, Skot heißt Vieh, Prigon ist das Heimtreiben einer Herde. Und man kann die Stadt, diesen Namen, bei Dostojewski sind alle Namen sprechend, man kann diesen Namen zweifach verstehen. Erstens, so versteht ihn der Erzähler selbst, provinziell. Es ist ihm so peinlich, wie seine Stadt heißt, dass er das erst am Schluss sagt. Ich gebe verschämt zu, meine Stadt heißt Skota-Prigonjewsk. Aber auf der transzendenten Ebene ist es die Herde, die von Jesus als dem guten Hirten geführt und geleitet, getrieben wird. Das ist die Möglichkeit, also die Chance der Neuwerdung, der Änderung hat jeder Mensch. Also in diesem Roman, jeder hat die Chance, sich zu ändern. Also ich habe Ihnen jetzt erstmal gesagt, wie es ist, verdorbene Welt und ganz normal, ganz banal. Wir kennen alle diese Städte, wo das genauso ist. Und je überschaubarer, umso besser können wir das übersehen. Die Oberschicht in dieser Stadt hält sich für sittsam, anständig und gebildet. Es ist ja das Zeitalter der Reformen, von der gestern Frau Elsässer-Feist gesprochen hat. Also man ist natürlich schick und modern und die neuen Reformen. Der Handlungszeitraum ist das Jahr 1866, die Reformen sind schon ein paar Jahre im Gang und man ist ganz fortschrittlich. Alles ist wunderbar und der Mensch ist natürlich das Größte. Für Gott hat diese Stadt keinen Platz. Der Erzähler vermerkt an einer Stelle, es gäbe eine kleine Kirche, aber die wäre immer verlassen. Ein Gemeindepriester wird überhaupt nicht mit Namen genannt. Und der Erzähler vermerkt noch, diese kleinen verlassenen Kirchen eignen sich aber sehr gut, um darin zu beten. Macht aber keiner. Eine besondere Rolle in dieser Stadt spielt eine der größten Kreationen Dostojewskis, Fjodor Pawlowitsch Karamasow, der Vater der Titelgestalten, die Verkörperung des alten Menschen, der roh nach seinen Begierden lebt, das Geld anbetet wie einen Götzen, der denkt, sich alles kaufen zu können, vielleicht sogar die Unsterblichkeit. Er ist schlau und gerissen, er hat einen scharfen Verstand und viel Witz, aber er ist ein liebloser, verantwortungsloser Mensch, für den andere nur dann eine Rolle spielen, wenn er sich ihrer bedienen kann. Auch zweier Ehefrauen, die er beide letztlich ins Grab gebracht hat, und seine Söhne, derer er sich nicht bedienen konnte, die hätten ja höchstens Anspruch auf ein Erbe, die hat er vergessen. Die lebten zwar in seinem Haus, aber er hat sie einfach vergessen. Und der Diener Grigori hat sich um die drei gekümmert, Dmitri, Ivan und Alexei, genannt Aljoscha. Also, die Stadtbewohner und dieses Enfant terrible, der alte Karamasow, sind alle tote Seelen. Die Stadtbewohner sehen durchaus, dass der alte Karamasow eine Ausnahmeerscheinung ist. Sie wissen, was er getan hat. Sie brauchen ihn, aber gerade in seiner Widerwärtigkeit, um sich selbst als was Besseres zu fühlen. Er lebt das aus, was sie nie ans Tageslicht kommen ließen, ihren Schatten, alle verdrängten Teile des Unbewussten. Von daher lässt sich eine eigentümliche Symbiose zwischen Fjodor Pawlowitsch und den Stadtbewohnern feststellen. Wichtig ist, dass dieses Enfant terrible all das wagt, was die Stadtbewohner niemals wagen würden. Er verkörpert den Kollektivschatten. Und da die Stadtbewohner die Angst antreibt und sie das Sündhafte ächten wollen, wollen sie im Grunde nichts anderes als die Vernichtung des Kollektivschattens. Übrigens ganz interessant, der jüngste Sohn, der Mönch ist zu Beginn der Handlung, Aljoscha, den fragt sein Vater mal so ganz aufgebracht, du hältst mich wohl für einen bösen Menschen. Und Aljoscha sagt, nein, Sie sind kein böser Mensch, Sie sind ein entstellter Mensch. Das ist also diese Zerrissenheit. Aljoscha wertet nicht und er richtet nicht. Er tut dem Vater direkt gut. Die Todesgefahr, in der sich der alte Karamasow bringt, das werde ich später noch bei der Handlung etwas nachtragen, die Todesgefahr, die sich in diesen drei Handlungstagen steigert, wird von allen Stadtbewohnern bemerkt und als solche wahrgenommen. Und keiner tut etwas, um die Gewalt aufzuhalten, die immer bedrohlicher wird. Vielmehr beobachten alle gespannt und atemlos, wie Fjodor Pawlitsch seiner Vernichtung entgegengeht. Sie wollen die Gewalt und sie wollen den Skandal. Als er dann ermordet wird, heucheln sie Betroffenheit und konzentrieren sich auf die Schuld des angeblichen Mörders, des ältesten Sohns Dimitri, der den Vater aber nicht erschlagen hat. Dimitri soll für ihre aller Schuld verurteilt werden, auf dass sie sich wieder sauber fühlen können. Was sie aber überhaupt nicht suchen, die Stadtbewohner, das ist die Wahrheit. Am wenigsten die Wahrheit über sich selbst. Also, wir haben jetzt die Konstellation in der Stadt. Das ist etwas, was die Literaturwissenschaft selten aufgegriffen hat. Es geht Dostojewski um die Allschuld. Die ganze Stadtgemeinschaft, einschließlich Mordopfer, sind schuld, dass die Situation so eskalierte. Das ist also die Situation, also da ist im Grunde genommen eine unglaubliche Spannung drin, aber der alte Mann und die Stadtbewohner, die hätten noch eine ganze Weile so nebeneinander leben können. Jetzt brauchen wir das berühmte Motiv, ein Fremder kommt in die Stadt, kennen wir sonst von Western her, aber hier sind es die drei Brüder, die drei Söhne des alten Karamasow. Aljoscha ist schon vor einem Jahr, ehe diese Handlung einsetzt, nach Skotoprigonjewsk gekommen. Er lebt nicht beim Vater, sondern im Kloster, beim Stariez Sosima. Und Iwan ist vor 2 Monaten nach Skotoprigonjewsk gekommen. Er ist der Intellektuelle unter den Brüdern und er wohnt kurioserweise beim Vater im Haus. Und Dimitri ist mit seiner Verlobten vor einem Monat gekommen. Und Dimitri möchte die Erbangelegenheit mit dem Vater klären, seine Verlobte vorstellen und möchte danach mit ihr ein gutes Leben führen. Aber wir sind bei Dostojewski und da gibt es sowas nicht. Also schauen wir uns erstmal an, die Stadt, gekennzeichnet durch Gottferne, Aberglauben und Böswilligkeit. Und diese Verzerrungen sind in Jahrzehnten gewachsen. Denn der Erzähler gibt uns eine große Exposition und da sieht man, aha, es gab mal noch Glauben in der Bevölkerung. Wir können das gerne dann in der Diskussion besprechen, aber das ist vorbei. In dieser Zeit ist das vorbei. Wie kommt es zu einer Handlung, wenn doch alles so weiterlaufen könnte? Also diese drei Söhne kommen in die Stadt. Wir haben also einen allgemeinen Weltzustand, so sieht die Welt im Text aus, in dieser Schieflage ist sie und sie enthält das, was Hegel in seiner Ästhetik als Ungeheuer der Entzweiung bezeichnet. Jahrzehnte vor Dostojewski hat er das geschrieben. Und wir haben auf der anderen Seite eine Weltordnung, die ist christlich. Das bedeutet, der Mensch erntet die Früchte seiner Taten. Böse Früchte geben eine böse Ernte, gute Früchte eine gute Ernte. Und der Weg ist breit, aber die Pforte ist schmal. Also das werden wir jetzt sehen. Also das heißt, die Weltbewohner manövrieren sich in den seelischen Tod. Zum Schluss, nach dem Gerichtsprozess, in dem der unschuldige Dimitri tatsächlich verurteilt wird, sind sie selbst zufrieden. Sie haben jetzt ihren Sündenbock gefunden, der ist abgestraft. Sie sind die Gerechten, haben wunderbar entschieden. Und sie sind aber tote Seelen in Dostojewskis Weltordnung. Welche Möglichkeit sieht jetzt in dieser schrecklichen Situation die christliche Weltordnung vor? Was wird den Figuren immer wieder angeboten? Das sind Erlösung und Versöhnung. Die Frage ist, wovon soll denn ein Mensch erlöst werden und mit wem oder was soll er versöhnt werden? Erlösung und Versöhnung bilden eine Synthese, welche die Stadien des Geschehenlassens und Handelns durchläuft. Im ersten Stadium ist der Mensch passiv, wenn Gott ihn ohne jede Vorleistung erlöst. Im zweiten Stadium ist der Mensch aktiv, indem er nämlich die Erlösung annimmt. Das ist schwer. Im dritten Stadium ist der Mensch beides zugleich, wenn er sich fortwährend der Erlösung bewusst ist und sie in seinem täglichen Leben in die Versöhnung umsetzt. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit sich selbst, Versöhnung mit seinem Nächsten. Also auch hier ein Hinweis auf den 2. Korintherbrief, wo Paulus schreibt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das wäre auch der Aufruf eines Dostojewski. Die Erlösung ist also die Voraussetzung für Versöhnung, ansonsten würde Versöhnung uns unsere Kräfte völlig übersteigen. Erlösung ist die Voraussetzung für Versöhnung, Versöhnung die Antwort auf die Erlösung und zugleich deren Beglaubigung. Und in beidem spüren wir die Wirklichkeit Gottes, also das, was die Wahrheit ausmacht. Ja, und dieser Sprung in den Glauben, wie Sören Kierkegaard sagen würde, der könnte einfach sein, wenn der Mensch die Erlösung annehme. Doch gerade das erste Stadium, das des Geschehenlassens, das ist die höchste Schwelle für die Menschen. Woran liegt das? Betrachtet man den Menschen vor seiner Erlösung, so findet man ihn in der Verfassung vor, die Johannes oder Paulus als die des alten Menschen bezeichnet. Ein solcher Mensch, und er kann 20 Jahre alt sein als alter Mensch, ein solcher Mensch missachtet den Geist in sich und versucht, seinen Leib, und das ist Körper und Bewusstsein, eine Einheit, er versucht, seinen Leib mit Ersatzbefriedigungen ruhig zu stellen. Ein solcher Mensch ist unerlöst, entfremdet, verstockt, abgeschnitten von seiner inneren Quelle und vor allem unfähig zur Liebe und vor allem zur Liebe zu sich selbst. Er ist, wie Sören Kierkegaard sagen würde, verzweifelt. Und die Verzweiflung, sagt Kierkegaard in seiner Schrift, die Krankheit zum Tode, die Verzweiflung ist die Krankheit zum Tode. Aber Kierkegaard sagt immer, sterben kann der Mensch nicht, er ist unsterblich. Das heißt, es ist die Krankheit zum Tode, es ist ein permanentes Todsein, schon jetzt und hier auf Erden. Aber Kierkegaard sagt das, Dostojewski zeigt das, beide, es gab keine genetische Verbindung, beide kannten sich nicht. In der äußersten Verzweiflung, in der schlimmsten Gottferne, liegt die Möglichkeit der Heilung. Kierkegaard sagt, es ist grässlich, von dieser Krankheit der Verzweiflung befallen zu sein, aber sie ist das größte Geschenk, wenn man die Konsequenzen zieht. Sobald der Mensch erkennt, worin seine Verzweiflung besteht, kann er sich an Gott mit der Bitte wenden, erlöse uns von dem Bösen. Er wird frei von den Gütern dieser Welt, klopfet an, so wird euch aufgetan. Und die Güter dieser Welt bringen nur weitere Verzweiflung. Warum soll man sich für sie entscheiden? Das ganze Wirken Jesu, auch darum geht es in den Brüdern Karamasow in der Legende vom Großinquisitor, das ganze Wirken Jesu stand im Dienst der Versöhnung. Er hat die Sünder angenommen und mit ihnen Gemeinschaft gepflegt. Er hat ihnen die Sünden vergeben und sie geheilt. Er hat die Menschen mit sich selbst versöhnt. Und es war dieses Versöhnungswerk, für das er gekreuzigt wurde. Es gibt nichts, womit man die Welt so gegen sich aufbringen kann. Die Versöhnung zwischen Gott und Mensch gilt allemal, sie bedarf keiner Opfer. Der Mensch verdient sich nicht die Erlösung durch Leistung, das wäre Selbsterlösung. Und das ist im Grunde die Ursünde. Der Mensch nimmt vielmehr das Angebot Gottes an. Und was passiert dann? Das wird auch in dem Roman immer wieder gezeigt, an den wenigen Figuren, die sich für Gott entscheiden. Er nimmt die Erlösung an. Damit ist die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott wiederhergestellt. Und jetzt kommt der zweite Schritt und der ist sehr, sehr schwer. Der Mensch muss anerkennen, dass Erlösung und Versöhnung nicht ihm allein zustehen, sondern allen anderen Menschen auch. Das ist in Anbetracht allen Unrechts, das geschieht, aller Zurückweisung und Gewalt, die man erfährt, äußerst schwierig. Es ist überhaupt nicht machbar, solange der Mensch auf sich allein gestellt ist. Allein dem versöhnten Menschen, dem alle Sünden ohne Vorleistung vergeben sind und der diese Vergebung angenommen hat, ist es möglich, andere nicht zu verurteilen, andere nicht zu richten. Wenn er die Hülle des alten Menschen aufgesprengt hat, ist er neu geworden. Das Motto der Brüder Karamasow stammt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht. Es steht übrigens auch auf Dostojewskis Grabstein in St. Petersburg. Was die Phänomene Erlösung und Versöhnung angeht, ist der Roman Die Brüder Karamasow das prominenteste Beispiel in der Weltliteratur. Und das zeigt das besagte Motto. Jesus verweist damit auf sich selbst. Er muss den Tod erleiden, um Auferstehung zu erfahren. Aber das Wort verweist schon auf seine Zuhörer, denn denen die Verheißung bereits zu Lebzeiten gilt, wenn sie von der Verzweiflung des alten Menschen ablassen und im Geist Gottes leben, das heißt, wenn sie diese weltliche Hülle, diese Kruste abstreifen, wenn also im übertragenen Sinne sterben, der Welt absterben, dann ist die Neuwerdung möglich. Dazu braucht es übrigens Erde, das Weizenkorn ist ja in der Erde und wir haben sehr viel Erdhaftes in uns. Die Erde spielt eine ganz zentrale Rolle in der russischen Religion, also schon im Grunde seit Jahrhunderten. Und also auch das Erdhafte in uns, wir müssen das respektieren. Und die Figuren, die sich bekehren oder der sterbende Stadia Zosima, wirft sich auf die Erde, umarmt die Erde im Sterben. Also die Erde spielt eine gewaltige Rolle in Russland, seitdem der christliche Glaube dahin gekommen ist. Das Motto vom Weizenkorn durchwirkt den gesamten Roman. Jede Figur, auch die kleinste Nebenfigur, wird dazu aufgefordert, das eigene Ego absterben zu lassen, die Erlösung anzunehmen, sich mit Gott, mit sich selbst, mit seinem Nächsten zu versöhnen. Und das gilt für die gesamte Romanwelt. Ich hatte Ihnen den Namen der Stadt schon erläutert. Es liegt bei jedem Einwohner, welchen Sinn er seinem Leben verleihen will. Leider wird nur zu oft der weltliche Weg gewählt und das geht durch die Bevölkerungsgruppe der Intelligenzia, schwerpunktmäßig Männer, Frauen, Kinder. Wir haben Kinder, die Aljoscha am Schluss um sich schart, seine Kinder, Jünger, 12 Knaben heißt es. Und das sind im Grunde alles kleine Killer. Die haben einen aus ihrer Mitte, heute würde man von Mobbing sprechen, in den Tod getrieben. Und gerade diese Kinder, das ist die neue Generation, die muss Aljoscha um sich scharen, die muss er mit sich selbst versöhnen, mit dem kleinen Iljuscha versöhnen und den kleinen Iljuscha auch mit den anderen. Denn auch Iljuscha hat eine große Schuld auf sich geladen. Also es ist unglaublich komplex, also auch schon die Kinder sind gefährdet. Es geht durch den ganzen Roman. Sie haben also eine Fundgrube an der Möglichkeit, Erlösung und Versöhnung zu finden. Aber, ich sagte, der Weg ist breit und die Pforte ist schmal. Die eigentliche Handlung des umfangreichen Romans vollzieht sich an 7 Tagen im Jahr 1866. Das ist typisch für Dostojewski. Seine Handlungen sind immer an ganz wenigen Tagen. Die Romane sind hunderte, über 1000 Seiten lang, ganz wenige Tage erzählte Zeit. Wir haben eine Exposition, da geht es um die Vorgeschichte, wer was ist, wo er lebte, was die Brüder für einen Lebensweg haben, was der Vater für einen Lebensweg hatte. Aber dann beginnt die Handlung an 4 aufeinanderfolgenden Tagen im August, die praktisch in der Ermordung des alten Karamasow gipfeln, in der Nacht vom 3. auf den 4. Tag. Und dann an 3 Tagen im November, da ist die Gerichtsverhandlung und es wird über Dmitri Karamasow, den Ältesten, Gericht gehalten. Sehr angenehm für die Stadtbewohner, ein Mordsspektakel. Oh, sind wir Provinzbewohner wichtig, sogar ein Rechtsanwalt aus St. Petersburg kommt. Richtig gut, alles gut, der Mörder stimmt nicht, aber wir brauchen den als Mörder, das ist unser Mörder. Also, an 7 Tagen findet diese Handlung statt und ich hatte gesagt, durch das Kommen dieser 3 Söhne, Dmitri, ich muss jetzt den alten harrischen Gedanken hier kurz einbringen, ich habe darüber hier schon mal vor Jahrzehnten gesprochen, Sie müssten das eigentlich alles wissen, aber ich sage es trotzdem nochmal. Dostojewskis große Romane zeigen die Trichotomie, also die drei Wesen des Menschen, den Körper, den Geist, den Körper, die Seele oder das Bewusstsein und den Geist im Sinne von dem Geist Gottes. Und er verkörpert diese 3 Wesenheiten in einzelnen Figuren. Und diese Figuren, es soll ja die Neuwerdung des Menschen stattfinden, deswegen werden diese ganzen Figuren also zusammengebracht, konfiguriert und es besteht also die Möglichkeit, denn jeder hat in sich den Geist Gottes, auch der Gott völlig leugnet und jeder hat natürlich einen Leib, das heißt einen beseelten Körper, also Leib und Seele ist falsch, ich gebrauche es auch manchmal, aber der Leib ist der beseelte Körper. Das Ganze, das Fleisch im jüdischen Verständnis, der komplette Mensch, aber das ist der alte Mensch. Aber alle haben ihren Geist, aber hier werden diese Wesenheiten sichtbar auf diese 3 Figuren verteilt und nirgendwo so deutlich wie in den Brüdern Karamasow. Der Älteste, Dmitri, 27 Jahre alt, war Offizier, ist ein leidenschaftlicher Mensch, der auch zu Gewalt neigt, unglaublich viel an Alkohol vertragen kann und sehr von den Frauen geliebt wird. Und er kommt in die Stadt, um seine Erbschaftsstreitigkeiten mit dem Vater zu lösen. Er hatte also eine andere Mutter als seine beiden Brüder. Die Mutter ist auch früh gestorben, hat aber Vermögen in die Ehe gebracht. Dieses Vermögen möchte nun Dmitri und der Alte gibt es ihm nicht. Und das reicht Dostojewski nicht. Also für Geld kann man zwar töten, aber es muss ja viel komplexer sein. Der alte Karamasow und sein Sohn Dmitri lieben dieselbe Frau. Und die hat einen ganz interessanten Namen, Agrafena Svetlova. Svet ist das Licht. Und diese schöne, füllige, lustige Frau, die so gerne lacht und alle Stadtbewohner irre macht, die sie so furchtbar gerne verachten würden, wenn sie sie nicht so heiß begehren würden. Diese Gruschenka, die spielt Vater und Sohn gegeneinander aus, das macht ihr einen unglaublichen Spaß. Und diese Gruschenka wird der erste Mensch sein, der sich wissentlich bekennt, erstmal zu seiner Schuld, als sie dann hört, dass der Vater erschlagen wurde, weil sie auch erst denkt, es war Dmitri und ich habe die beiden Männer aufeinander gehetzt und ich habe gespielt und also ich habe eine gewaltige Schuld, ich bin die Verantwortliche. Und sie ist diejenige, die Aljoscha, den gläubigen Mönch, in seiner schlimmsten Herausforderung erlöst. Und er nennt sie meine Schwester, ich habe eine Schwester gefunden. Es war übrigens für den Hauptroman, dann den späteren, der nie geschrieben wurde, vorgesehen, dass Aljoscha und Gruschenka zusammenkommen. Aber davon ist jetzt erstmal, ist das die Schwester. Und also diese wunderschöne, lustige, souveräne Frau, die auch Geld erwirtschaftet hat und unabhängig ist und zumindest nach außen hin auf die Stadtbewohner pfeift. Also in die verlieben sich, und sie verlieben sich nicht einfach die beiden, der Alte und der Junge, sondern sie werden rasend. Also erstmal fragt keiner der beiden Männer, liebt Gruschenka mich auch? Das ist, sie lieben sie, das reicht. Und dann ist es auch, halten sie beide Gruschenka für käuflich. Der alte Karamasow legt einen parfümierten Briefumschlag auf ein Kissen in seinem Haus für Gruschenka. Dann fügt er noch hinzu, mein kleines Küken. Und also er wird zum Poeten, dieser alte Lustkreis. Und da sind 3000 Rubel drin. Und für Dimitri ist klar, auch klar, Gruschenka ist käuflich, die wird kommen. Und nun lauert er im Garten jede Nacht, ob Gruschenka kommt und sich den Umschlag holt. Gruschenka ist nicht käuflich, sie wird auch nie dorthin kommen. Und trotzdem wird der Vater erschlagen. Und Dimitri hat überall, vor allem im Gasthaus, das heißt auch noch zur Hauptstadt, das ist der Name des Gasthauses, Dostojewskis Petersburg-Aversion ist das, in diesem Gasthaus brüllte Dimitri immer im Rausch rum, ich leg den Alten um, ich tu's. Und ja, jetzt ist ja das Peinliche, Dimitri ist mit seiner Verlobten nach Skota-Prigonjews gekommen. Und diese Verlobte, Katerina Iwanowna, ist eine Schönheit, würdevoll, von Adel. Und war sich Dimitris ganz sicher, wenn sie Katerina heißt bei Dostojewski, bedeutet das immer Herrschsucht, das ist der Name der großen Zarin. Und während Gruschenka Gruscha genannt wird, also was mit einer süßen kleinen Birne zu tun hat. Und Katerina, ja, Dimitri sagt dann zu seinem kleinen Bruder Aljoscha, also ich löse die Verlobung auf, und Aljoscha fällt fast in Ohnmacht, und du wirst es ihr mitteilen. Also, naja gut, sie merken aber, also Spannungen über Spannungen. Übrigens führt Aljoscha alle Botengänge aus, der ist der Engel, der zwischen den Menschen vermittelt, aber also sie merken, eine Frau zwischen zwei Männern, zwei Frauen in Bezug auf Dimitri Karamasow. Und damit es ganz wirr wird und sie jetzt in die Verzweiflung stürzt, der Mittlere, der Intellektuelle, der Journalist Iwan Karamasow, der reine, der verkörperte Intellekt, der begehrt diese herrschsüchtige Katerina Iwanowna. Ihr gefällt er auch, aber sie muss sich ja voll auf den Dimitri konzentrieren. Was hat Liebe schon mit Vernunft zu tun? Und also sie merken, also nochmal, damit es sitzt. Zwei Männer, Vater Karamasow, Sohn Dimitri, begehren beide Gruschenka. Halten sie für käuflich, großer Irrtum, sie wird nie kommen. Aber also die Situation ist aufgeladen, alle Stadtbewohner wissen das, und ne, also das ist wirklich Reality-TV, bevor es überhaupt TV gab. Und Gruschenka wird sich in Dimitri verlieben, die beiden kommen zusammen in der Nacht, in der er verhaftet wird, es gibt kein Happy End. Und jetzt kommt Katerina Iwanowna auf, denn es ist für sie völlig unmöglich, dass Dimitri sie verlässt. Sie ist so eine großartige Frau, wunderschön, gebildet. Und sie liebt zwar Iwan, aber das geht nicht, denn sie muss ja jetzt ihre Macht durchsetzen. Es gibt eine Szene, wo sie zu Aljoscha sagt, der ihr das mitgeteilt hat, dass sich Dimitri trennt. Ich werde der Gott sein, zu dem er betet. Also Sie merken auch diese Hybris, die ist auch bei den Frauen vorhanden. Warum auch nicht? Also diese Konstellation und dann noch die Konstellation zwei Männer. Dimitri, der ja die Katharina sehr gerne gehen lassen würde, aber sie ihn nicht. Und der Iwan, der die Katharina liebt. Also wir haben, das kann nur Dostojewski, sowas wagt nur er, solche Handlungsknoten herzustellen. Und jeder für sich, also das bedeutet auch, Iwan hasst Dimitri. Er ist sehr froh, dass Dimitri für den Verdächtigen am Vatermord gehalten wird, denn Iwan hat seinen Vater ebenfalls gehasst. Er ist froh, dass der Alte erschlagen ist, und er ist froh, dass der Bruder ins Gefängnis kommt. Und was er aber nicht so richtig einräumt und erst im Verlauf der Handlung feststellen wird, er hat den Tod des Vaters gewünscht. Und er hat durch sein Verhalten genauso den Mord ermöglicht. Aber das dauert ganz lange. Er lügt sich auch lange in die Tasche. Aber Sie merken, es ist ganz schwer, eine Dostojewski-Handlung nachzuerzählen. Das Beste ist immer, man zeigt so Zentralmotive, so Cluster, wo alle Handlungsstränge zusammenlaufen. Und dann merken Sie schon, also da sind so viele Lunden, man weiß gar nicht, an welchem Ende man sie anzünden soll. Also in dieser kurzen Zeit, diesen ersten 3 Tagen im August, waltet das Gericht Gottes am Vater und an den 3 Söhnen. Dimitri hasst den Alten, er schlägt ihn auch in einer Szene so zusammen. Der alte Karamasow, was macht er? Es ist immer ein Fest, diese Passagen zu lesen. Er schminkt sogar noch das verwundete Auge, der Alte, der sich so gerne selbst inszeniert, damit Gruschenka noch mehr Mitleid mit ihm hat und erst recht kommt. Also der inszeniert sogar noch seine Prügelstrafe. Iwan beobachtet das Ganze, also diese Schlägerei, und Aljoscha sagt, wir müssen eingreifen, wir müssen helfen. Und da sagt Iwan zu Aljoscha, während die sich da im Hintergrund prügeln, das eine Geschmeiß wird das andere umbringen. Also das ist sein Wunsch. Und Aljoscha ist der Einzige, der sich bemüht, diese Situation herunterzukochen. Er macht alles, was er tun kann. Er versäumt wirklich nichts. Aber die Gewalt hat eine Eigendynamik entwickelt. Es gibt kein Zurück mehr. Also, in Dostojewskis großen Roman besteht der Tat-Ergehen-Zusammenhang. Die Menschen werden entsprechend ihrer Tat belohnt oder bestraft. Sie ernten die Früchte ihrer Taten. Und der alte Karamasow ist durchaus durch seinen jüngsten Sohn so ins Schwanken gekommen. Er ist sehr misstrauisch, er liebt ja selbst überhaupt niemanden und so. Und deswegen unterstellt er auch den Weltbewohnern alles und versucht immer, den Aljoscha so zu reizen. Aber der Aljoscha geht darauf nicht ein, und der Alte mag ihn und sagt aber irgendwann auch, nein, also Aljoscha, du musst jetzt weg, du musst ins Kloster, du kannst als Mönch hier nicht rumstehen, wenn ich auf Gruschenka warte, wie soll die denn hier reinkommen, wenn da die verkörperte Kirche steht? Also, nee, es ist, Dostojewski, das sagte auch mal Thomas Mann, ist ein ganz großer Humorist. Also sogar in Situationen, die in Mord und Totschlag enden oder in furchtbarer Gewalt an Menschen überhaupt. Also er kann das, der Humor entlastet natürlich, dass man mal lachen kann. Auch während der Gerichtsverhandlung, so schrecklich die ist, kann man an mehreren Stellen sehr, sehr lachen. Aber nun, wir zurück, wir sind nicht zum Lachen hier. Es soll uns ja überhaupt keinen Spaß machen, was ich hier vortrage. Also wir haben den Tat-Ergehen-Zusammenhang, der alte Karamasow hatte nochmal jede Chance, er schlägt sie aus, er bringt also weiterhin den ältesten Sohn um das Erbe, er hätte das Geld, er könnte den Dimitri ausbezahlen, der alte Karamasow ist so reich und so, nein, das macht er nicht, denn dann hätte ja Dimitri Geld, dass er auch Gruschenka geben kann. Das ist der einzige Hintergedanke. Also der alte Mann wird erschlagen, als er sich gerade weit aus dem Fenster lehnt. Gruschenka, bist du da? Und er wird von hinten erschlagen. Also ihm wird der Schädel zertrümmert. Und es wird alles so getan, dass man denkt, das muss jetzt Dmitri gewesen sein, der ja jede Nacht im Garten gewartet hat, dass Gruschenka kommt. Und ich sage jetzt schon hier, ich habe das später, aber das übergehe ich dann, der wahre Mörder, der wird uns ganz lange vorenthalten. Also bis in die Nacht vor der Gerichtsverhandlung erfahren wir das nicht, wir ahnen es. Es ist der Diener Smerdjakov. Smerdjakov ist vermeintlich ein weiterer Sohn des alten Karamasow, das weiß man aber nicht. Man weiß es nicht, er arbeitet als Diener im Hause des alten Karamasow und er ist hochintelligent, ein Soziopath, also er leitet zum Beispiel dieses sterbende Kind, von dem ich vorhin sprach, der Ilyusha, der stirbt auch, weil er einen Hund zu Tode gequält hat. Und das hat er nur gemacht, weil er diese Anleitung von Smerdjakov bekam, also wie man Tiere quält. Und der kleine Ilyusha, der so von allen bedrängt und gemobbt wurde, der will auch mal der Stärkere sein, aber er hält seine Tat an diesem Tier nicht aus. Also Smerdjakov, der schon in seinen Kindheitstagen selber Tiere gequält und hingerichtet hat und dann Messen gehalten hat und diese toten Katzen beerdigt hat, bis er dabei erwischt wird und verprügelt. Also dieser Smerdjakov will das Geld, er will diese 3000 Rubel, er will dieses elende Karamasow-Haus hinter sich lassen. Der Alte hat ihm voll vertraut und also von dem wird der Vater erschlagen. Und Smerdjakov ist krank, er ist Epileptiker und er wird immer kränker nach der Tat, auch das ist dieser Tatergehen-Zusammenhang. Also er wird nicht mehr mit dem Geld fliehen können und den letzten Triumph hat er noch. Ivan, den er so bewundert, diesen intellektuellen Sohn Fjodor Pavlitschs, vor dem legt er seine Beichte ab, Beichte aber mit Triumph. Und er sagt, nur sie allein tragen die Schuld am Tod ihres Vaters. Und Ivan sagt, nein, wieso, Dmitri war es doch. Sie haben alles ermöglicht, sagt Smerdjakov. Sie sind gefahren in einer Zeit, wo man wusste, dass Dmitri im Garten lauerte. Sie wussten, der alte Mann ist allein im Haus. Sie wussten, dass Gruschenka kommen wird. Sie kam nicht, aber ist egal. Und sie haben den Tod des Vaters gewünscht, ich war nur ihr Werkzeug. Und Ivan weiß, es stimmt, das stimmt, so war es. Und sagt, also eine Nacht vor der Gerichtsverhandlung, Gott sei Dank, das werde ich morgen alles aufdecken. Und dann sagt Smerdjakov, ja wie denn? Ich bin der einzige Zeuge. Und Smerdjakov erhängt sich in der Nacht. Er erhängt, er tötet den einzigen Zeugen. Und am nächsten Tag ist Ivan, der jetzt sagt, alles wird gut. Und vor allem sagt er, er ruft dann aus, Bruder, Bruder, Brat, Brat, ach. Dass er seinen eigenen Bruder so gerne als Mörder gesehen hätte und hinter Gittern. Und morgen kann er endlich den Brudergedanken vor Gericht rauskehren und sagen, wer es wirklich war. Und Tatergehen-Zusammenhang, es ist zu spät. Ivan hat ein Fieber und taumelt vor Gericht und beginnt mit einer Publikumsbeschimpfung dieser Stadtbewohner. Und zum Schluss muss er rausgetragen werden, er schäumt, es braucht 4 Leute, um ihn rauszutragen. Und es ist nicht möglich, dass dieser intellektuelle, besonnene Mensch alles zurechtrücken kann, wie er sich das gedacht hat. Also, jetzt wissen Sie, worum es in der Handlung geht. Alle Passagen sind interessant zu lesen. Ich kann Ihnen nicht sagen, 1300 Seiten, lesen Sie mal Seite 1 bis 100 und 500 bis 600. Nee, es reicht nicht. Und Sie werden es auch mögen. Oder nicht. Also, Dostojewski liebt man Oder man findet ihn unmöglich. Aber dass man sagt, ja, ganz interessant, das habe ich nie. Das geht bei Dostojewski nicht. Also das heißt, alle Söhne, also der Vater sowieso, wird nach dem Tatergehen-Zusammenhang gerichtet. Dmitri, der durch seine Schreiereien, seine Gewalt, seine Aggression diese Situation so hat hochschaukeln lassen, erntet auch die Früchte seiner Taten, also diese Verhaftung, die er auch als Herausforderung sieht, aber er hat noch einen langen Weg vor sich. Iwan Fjodorowitsch, der Mittlere, der eben beide loswerden wollte und nun erkennt, Dmitri war es nicht, der wird dort bestraft, wo er sich am stärksten sah, bei seinem Verstand. Da wird er heimgesucht und schließlich ist da also Alexei, der Jüngste, der war in der Mordnacht und hielt im Kloster, hält Totenwache bei seinem geliebten geistlichen Vater, dem Stariez Sosima, der am Tag zuvor gestorben ist. Hier sei gesagt, auch Aljoscha wird furchtbar heimgesucht. Die ganze Stadt wartete drauf, wenn der heilige Sosima stirbt, geschieht ein Wunder. Und es geschieht kein Wunder, ganz im Gegenteil, der Leichnam beginnt, wie ein Leichnam nun mal beginnt, zu riechen. Das geht nicht. Also das geht nicht. Dieser Heilige, der hat uns betrogen, die Stadtbewohner, die nun sich ballen vor dem Kloster und warten, dass das große Wunder eintritt, beschimpfen den Stariez, also Halleluja und kreuzige ihn. Und Aljoscha ist nicht enttäuscht davon, dass der Star jetzt dieser Verwesung anheimfällt, aber er hadert mit Gott, dass er seinen geliebten Sosima diesem Spott aussetzt. Das kann er nicht ertragen. Und in dieser Situation wird er versucht von einem jungen Intellektuellen, Rakitin, auch hier Rakita, die Rakete, Rakitin, der sagt, oh, jetzt habe ich dich, Aljoscha, jetzt merke ich ganz andere Töne. Also er sieht, der ist enttäuscht, der ist frustriert und der kann nicht mehr. Also seine Grundlage, sein christliches Fundament bricht weg. Jetzt führe ich dich zu Gruschenka, also zu der Stadtschönheit, die aber keiner haben kann im Grunde genommen. Und Aljoscha sagt, okay, gehen wir zu Gruschenka. Und Rakitin kann das gar nicht glauben. Und Gruschenka ist es, sie, als sie hört, der Stariez Sosima ist gestorben, dass sie große Betroffenheit äußert, also großes Mitgefühl mit Aljoscha hat, also nicht mit ihm spielt oder sich über ihn lustig macht oder so. Und da ist Aljoscha, das ist sein letztes Bekehrungserlebnis. Also er sagt, das ist, du bist meine Schwester, also du hast mich bekehrt. Also ich habe von dir alles Mögliche erwartet, aber ich stehe schuldig vor dir da, dass ich das gedacht hatte. Und der Rakitin, das darf doch nicht wahr sein, was ist das hier für ein christliches Gefasel, was läuft hier ab? Und also Alexei ist dann in dieser Nacht, nachdem Gruschenka ihn gerettet hat, er ist bei seinem Stariez, wird aus dem Johannesevangelium, also er wird in einem Traum die Hochzeit zu Kanaan erleben, also das erste Wunder. Und also für ihn ist es in dem Moment glasklar. Also er hat seinen Weg gefunden, er stürzt raus aus dem Kloster, fällt auf die Erde, umarmt die ganzen Gräser und alles. Also das ist und steht wieder auf und jetzt steht er auch. Und er geht dann in die Welt. Das hat Sosima ihm gesagt, du musst in die Welt gehen, du kannst ins Kloster zurück, aber erst musst du in die Welt, du hast einen Auftrag, den er dann an diesen 12 Kindern als erstes verrichten wird, und zwar sehr erfolgreich. Gut, jetzt müssen meine Augen das schnell zusammenraffen, vieles habe ich gesagt, das kann ich übergehen, das alles, also nochmal eins, das ist eine Wiederholung, aber ganz wichtig ist, das Verbrechen ist keine Einzeltat, in diesem Fall von Smerdjakow, der das gar nicht vorhatte. der ist nur genervt, dass weder die Gruschenka kommt, noch der Dmitri kommt. Und als der Alte dann zur Hälfte aus dem Fenster raushängt, ist ja auch noch so komisch, ist ja auch noch so grotesk, ne? Diese Mordsituation. Und da greift er nach so einem Bronzegegenstand, Briefbeschwerer, und schlägt von hinten auf den Alten ein. Und der ist dann tot. Und dann wischt er den wieder ab, DNA-Tests gab es nicht, stellt ihn wieder hin. Und alle denken, nee, der Dmitri, der hat ein Mordwerkzeug bei sich und einen kleinen Stößel, den er irgendwo hat mitgehen lassen. Das ist zwar nicht das Mordwerkzeug, aber also es reicht. Indizien reichen, ein Indizienprozess. Also jeder wird nach seinen Taten entlohnt, gut oder schlecht. Und Gruschenka ist in der Nacht dann nach dem Mord diejenige, als die hört. Dmitri wird verhaftet und sie hört, der Vater ist erschlagen. Und sie sagt sofort, ich bin die Schuldige. Und all diese ehrbaren alten Herren, die den Dmitri verhaften, die sagen, jawohl, du bist die Schuldige, du hast sie alle so weit gebracht und so. Also so wird auch mit einem Schuldgeständnis umgegangen. Aber das muss Gruschenka auch aushalten. Also sie hat wirklich auch ihren Teil dazu beigetragen. Und also ich habe jetzt hier noch am Schluss also zweierlei, was aber Ihnen klar geworden ist durch meine freieren Äußerungen. Also dieses Motto vom Weizenkorn, dass unsere weltliche Hülle sterben wird, das betrifft alle Figuren, alle Kinder, Frauen, die Helden, den Vater, also alle. Der Stadier Zosima, dessen Tod trennt die Spreu vom Weizen. Und also hier ist es wirklich so, all die ihn so verdammen, dafür eine Dame aus der Stadt, Frau Hochlakova, schreibt, was ist das für ein Benehmen, so zu stinken? Das ist wieder die dostojewskische Groteske. Also die Dame, die dauernd bei Sosima war, mein Heiliger und erlöse mich und so, sie merkt überhaupt nicht, dass die Erlösung eigentlich schon längst geschehen ist. Und so, also ich könnte Ihnen jetzt unzählige Figuren aufzählen, das wollen Sie jetzt aber nicht mehr, denn jetzt ist wirklich schon lang gesprochen. Also das Motto vom Weizenkorn ist ganz klar. Wir haben zwei Motive, die ganz eng zentrale Motive bewegen die Handlung. Das ist deren Aufgabe. Während das Konzept ist, das Thema ist die Idee, die alles durchwirkt, das ist das Motto vom Weizenkorn. Aber die Motive sind hier das Vatersymbol und das Brudersymbol, was ja auch im Titel schon angesprochen wird. Und beides zusammen ergibt natürlich auch noch einen Vater-Sohn-Konflikt. Und wir haben diesen Cluster da aus einzelnen Symbolen und aus Motiven, die in sich selbst, die nur verschränkt verstanden werden können, auf zwei Ebenen. Wir haben einmal diesen tatsächlichen Vater, diesen brutalen Vater, der nur an sich dachte und seine Söhne und seine Ehefrauen und alle anderen Stadtbewohner missachtet hat. Wir haben diese drei Söhne. Und hier einen Teil habe ich noch. Ja, ganz wichtig, und wir haben auf der übertragenen Ebene Väter. Also erstmal, wir haben Gottvater über der Handlung überhaupt. Den Stadier Zosima als geistlichen Vater. Ein Stadier ist wirklich eine tatsächliche Vaterfigur für einen Mönch, für Aljoscha. Und wir haben noch einen Vater, über den wir vielleicht in der Diskussion sprechen können, den Großinquisitor. Das ist eine Schöpfung von Iwan. Das ist also eine böse Vatergestalt. Also Iwan, der die Gerechtigkeit Gottes nicht anerkennt, erschafft den Großinquisitor, der Jesus kommt in Spanien im 16. Jahrhundert zurück, der Großinquisitor lässt ihn ergreifen und droht ihm die Verbrennung an. Und er kommt zu Jesus in die Zelle und sagt ihm, Du hast die Menschen nie geliebt. Die Menschen sind schwach. Sie können nicht die Angebote des Teufels in der Wüste ausschlagen. Das können die Menschen. Sieh dich doch einfach um. So ist das. Und morgen wirst du hingerichtet und die, die dich gerade noch gepriesen haben, als du ein totes Mädchen geheilt hast, die werden zuerst das Feuer an deinen Scheiterhaufen legen. Und da kommt es zu der Situation, der berühmteste Kuss der Weltliteratur. Jesus sagt die ganze Zeit nichts, schaut nur mit großen Augen, wie auf den Ikonen. Und dann gibt er wortlos dem Großinquisitor einen Kuss auf die trockenen Lippen. Und der Großinquisitor, das war nicht fair. Der Großinquisitor öffnet die Tür, hau ab, geh, komm aber nie wieder. Aber er bringt es nicht mehr, Jesus hinrichten zu lassen. Was ganz neu an dieser Konstellation ist, also diese Kritik an der Kirche und wie sie diesen Versuchungen des Teufels nachgegeben hat, das ist schon öfter gekommen, auch in der Reformation. Aber die These des Großinquisitors, das geschehe aus Liebe zu den Menschen, weil die Menschen so schwach sind, müssen wir, die Kirchen, Fürsten, das alles so und so machen. Und naja gut, ich wiederhole zum dritten Mal, der Weg ist breit und die Pforte ist schmal. Gut, und dann haben wir das Brudersymbol, da hatte ich Ihnen schon gesagt, Bruder, Schwestern, also alles ist auch auf der übertragenen Ebene zu verstehen. Und am Schluss finden wir den Alexei, Aljoscha Karamasow, der als Versöhner durch die Welt zieht. Er trägt jetzt weltliche Kleidung, einen Anzug. Es wird gesagt, er steht ihm sehr gut, im Gegensatz zur Kutte. Und er findet überall Brüder und Schwestern im Sinne des Glaubens. Die erste Schwester ist Gruschenka. Und anfangs sind es nur wenige, aber es werden immer mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.